Dies ist Episode 21 von Michael's Green World. Dies ist die Fortsetzung der Episode Nummer 20. In diesem Podcast erkunden wir, wie Innovation, Märkte und Nachhaltigkeit zusammenhängen. Heute untersuchen wir, wie Nachhaltigkeit für alle Kunden, nicht nur für die Umweltbewussten, einen Mehrwert schaffen kann. Im Zusammenhang mit dem EU Green Deal bedeutet Nachhaltigkeit, Dienstleistungen und Lösungen neu zu gestalten, um die Umweltbelastung und soziale Auswirkungen zu reduzieren. Für Unternehmen bedeutet dies erheblichen Aufwand, um die nun geltenden Regeln einzuhalten. Für einige Kunden ist das Engagement eines Unternehmens zur Verringerung seines ökologischen Fußabdrucks ein wichtiger Wert. Aber nur wenige sind bereit, mehr für diese Angebote zu zahlen und damit finanziell die notwendigen Investitionen zu unterstützen, um diesen Fortschritt zu erzielen. Diese Episode ist etwas Besonderes. Wir nehmen sie hier gemeinsam auf dem IMD Campus in Lausanne auf. Es ist nicht alltäglich, dass wir zwei Professoren zu einem gemeinsamen Podcast-Gespräch wie diesem persönlich zusammenbringen. Ich freue mich sehr, Gautam Chalagala und Frederik Dalsas willkommen zu heißen. Beide Professoren hier am IMD, dem Internationalen Institut für Managemententwicklung in Lausanne, Schweiz. Gautam, kannst du bitte kurz erzählen, wer du bist?
Vielen Dank, Michael, dass du Fred und mich zu deinem Podcast eingeladen hast. Ich bin Gautam Chalagala, Professor an der IMD seit 10 Jahren, Professor für Strategiemarketing mit großem Interesse an Nachhaltigkeit sowie Digitalem. Damit übergebe ich an meinen Kollegen Fred hier.
Danke, Gautam. Es ist wirklich ein Vergnügen, hier zu sein. Ich heiße Frederik Dalsas. Ich bin auch Professor für Marketing und Strategie an der IMD. Und man kann mit Sicherheit sagen, dass wir in den letzten 6 Jahren mit Gautam an Nachhaltigkeit gearbeitet haben. Und es macht großen Spaß. Ein sehr wichtiges Thema.
Bevor wir eintauchen, lassen Sie uns kurz daran erinnern, was wir das letzte Mal in Episode 20 besprochen haben. Gautam, könntest du uns bitte eine kurze Zusammenfassung geben, sowohl für unsere Zuhörer, die die erste Episode möglicherweise noch nicht gehört haben, als auch um den Kontext für heute festzulegen?
Absolut, Michael. Danke. Du weißt schon, grundsätzlich denken wir an Nachhaltigkeit. 3 Arten, wie Unternehmen dieses Spiel spielen. Erstens, das Recht zu spielen sind Investitionen, die Unternehmen tätigen, um ihre Betriebserlaubnis zu verdienen. Das kann aufgrund von Regulierungsbehörden sein, aber es kann auch von externen Druck kommen, wie Kunden, die sagen, wenn sie nicht einen bestimmten Standard erfüllen, dann werden sie uns nicht bedienen dürfen. Es kann von Investoren kommen, die bestimmte Dinge verlangen. Es kann sogar von ihren Mitarbeitern kommen, die sagen, wir werden hier nicht arbeiten. Wir weigern uns, in einem Unternehmen zu sein, das bestimmte Dinge nicht tut. Das ist wirklich ihre Lizenz zum Handeln. Das ist ihr Recht mitzumachen. Die nächste Stufe war das Bleiberecht. Dies sind Resilienzinvestitionen, also zukunftsorientierte Investitionen, um Probleme zu antizipieren. Das könnten Probleme für ihr Geschäft sein. Es könnte wegen des Klimawandels sein, könnte aus anderen Gründen sein. Und sie tätigen diese Investitionen nur, um sicherzustellen, dass sie in ihrem Geschäft bleiben. Wir haben ja ein kurzes Beispiel mit Kaffee- und Kakaopreisen gegeben, wie sie sich bewegen und wie Nestlé mit den Landwirten zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass sie sich die richtige Qualität von Bohnen und eine ausreichende Versorgung in Zukunft sichern. Das Recht zu gewinnen ist wirklich der spannendste Bereich, denn hier können wir Nachhaltigkeit als eine Möglichkeit nutzen, um erfolgreich zu sein. Und das ist wirklich das, was wir Nachhaltigkeit 2.0 nennen. Nun, es ist nicht so, dass die Leute gesagt hätten, man könne Nachhaltigkeit nicht nutzen, um in Nachhaltigkeit 1.0 zu gewinnen, außer dass sie die falsche Frage gestellt haben, nämlich, wie werden wir nachhaltiger? Bei Nachhaltigkeit 2.0 ist die richtige Frage. Wie nutzen wir Nachhaltigkeit als Katalysator zur Innovation?
Um unseren Mehrwert zu steigern. Das ist nämlich die Frage.
Nun, um dies zu erreichen, haben wir postuliert, dass es 3 Wege gibt, um in Nachhaltigkeit 2.0 erfolgreich zu sein. Den ersten nennen wir Produktresonanz. Okay. Unternehmen, die dieses Spiel spielen, die richtige Frage zu stellen, nämlich Nachhaltigkeit mit Kundenwert zu verknüpfen, nennen wir Resonatoren. Und diese Resonatoren, der erste Weg, wie sie das tun können, ist durch Produkte, bessere Produkte, die durch Nachhaltigkeit Wert für Kunden schaffen. Und noch einmal, um sicherzugehen, Wert ist nicht CO2-Reduktion. Das ist nicht das, was wir als Wert bezeichnen. Wert bedeutet besserer Kundennutzen. Das sind all die traditionellen Vorteile, Qualität, Lieferung, solche Dinge, Service und so weiter. Oder Erschwinglichkeit. Richtig? Das ist der Wert, über den wir sprechen. Man kann das also bei Produkten anwenden und wir werden gleich einige Beispiele sehen. Der zweite Punkt ist, dass man dies durch die Nutzung durch den Kunden erreichen kann. Wir nennen das Nutzungsresonanz und dies ist der Punkt, an dem unsere Kunden Produkte möglicherweise falsch nutzen, unternutzen, übernutzen und man kann tatsächlich Geschäftsmodelle entwickeln, sei es Kreislaufwirtschaft oder andere Modelle, um dies zu adressieren. Abonnementmodelle, um diese gut zum Laufen zu bringen. Der dritte Bereich ist eigentlich strategische Resonanz. Lassen Sie mich ein paar Minuten darauf eingehen, was wir unter strategischer Resonanz verstehen. Strategische Resonanz ist, wenn ein Unternehmen Nachhaltigkeit nutzen kann, um eine Frage zu beantworten, über die wir bisher nicht wirklich gesprochen haben. Wenn man über Produktresonanz nachdenkt, Kundenverwendungsresonanz, das sind alles Wege zum Erfolg. Dies sind Wertschöpfungsmethoden, um besser durch Nachhaltigkeit zu gewinnen. Mit strategischer Resonanz möchten wir die andere Frage der Strategie ansprechen, nämlich wo man spielen soll. Also sagen wir, kannst du Nachhaltigkeit nutzen, um dein Spielfeld zu erweitern und also dein Spielfeld mit deinen Kunden? Kannst du tiefer in deine Kundenbeziehungen eintauchen, indem du neue Produkte und Dienstleistungen anbietest, an die du ursprünglich vielleicht nicht gedacht hast?
Also Frederik, Resonanz ist wirklich das neue Wort, das Gautam hier verwendet. Erkläre es uns bitte genauer. Es klingt sehr nach Synergie. Was meinst du in eurem neuen Buch Clean Winners, wenn du über Firmen sprichst, die du Resonatoren nennst?
Sehr gerne. Resonanz ist der Begriff, den wir neu geprägt haben, um zu zeigen, dass Nachhaltigkeitsleistung und Produktleistung zusammen eine Resonanz entwickeln können. Synergien, wenn man will. 1 plus 1 ergibt 2,1. Nachhaltigkeit kann Kundennutzen bringen und oder das Produkt erschwinglicher machen. Sie harmonieren. Es ist sehr wichtig, über Resonanz nachzudenken, weil sie zeigt, dass Nachhaltigkeitsstrategie und Marktstrategien zusammenarbeiten können. Sie sind nicht getrennt. Nachhaltigkeit gehört zum Geschäftsfeld der Firma. Es ist nichts, was man am Freitagnachmittag macht. Du betreibst Nachhaltigkeit und indem du Nachhaltigkeit betreibst, erlangst du einen Vorteil auf drei verschiedenen Ebenen. Entweder Produktvorteil, erhöhter Kundennutzen oder strategischer Vorteil. Daher prägen wir den Begriff Produktresonanz. Wir prägen den Begriff Kundenresonanz und strategische Resonanz und wir können sie einzeln betrachten.
Und Resonanz bedeutet hier, dass die Nutzeneffekte sich gegenseitig verstärken.
Das ist der Schlüssel. Wenn sie nur koexistieren, nennen wir das Unabhängigkeit. Wir sagen, nun, du machst deine Nachhaltigkeitsstrategie einen Teil der Woche und den Rest der Woche machst du deine klassische Marketingstrategie. Es gibt da keine Resonanz. Es ist Unabhängigkeit. Und erinnere dich, das letzte Mal haben wir über den schlimmsten Fall gesprochen, bei dem deine Nachhaltigkeitsstrategie einen negativen Einfluss auf deine Marktstrategie hat, was wir Dissonanz genannt haben. Also, als wir über Produktresonanz gesprochen haben, haben wir gesagt, dass die Nachhaltigkeitsmerkmale den Kundennutzen verbessern oder die Erschwinglichkeit erhöhen werden.
Hast du ein Beispiel für so eine Art von Innovation?
Ich zeige das an einem Beispiel über GEA. GEA ist ein deutsches B2B-Unternehmen. Ein bemerkenswertes Unternehmen, wenn man darüber nachdenkt. Sie arbeiten an einer neuen Strategie, einer neuen Produktlinie, die AdCool für ihre Sprühtrockner-Einheiten genannt wird. Und nun sprechen wir über ihre grauen und grünen Kunden. Es ist eine neue Sprühtrocknungstechnologie, die es den Kunden ermöglicht, die Betriebskosten um 20-30% zu senken. Ende der Geschichte. Also, wenn du blau oder grau bist und dir der Planet egal ist, interessierst du dich dann für diese Technologie? Natürlich tust du das, weil du deine Kosten um 20-30% senken kannst. Und nochmals, die Idee, die wir haben, ist, dass Nachhaltigkeit für alle ein Bonus sein kann, wenn man so will, sodass nicht nur die grünen Kunden, sondern auch die blauen und roten Kunden gewonnen werden können. Und es kommt vor, dass diese Technologie die Kohlenstoffemissionen um 50-80% reduzieren kann.
Wow, das ist so viel.
So viel. Also würden alle den AdCool kaufen wollen. Nicht nur die umweltbewussten Kunden, weil einige von ihnen auf die Betriebskosten achten. Die blauen und grauen Kunden. Und außerdem haben die umweltbewussten Kunden den doppelten Erwärmungseffekt. Ein doppelter Kühlungsnutzen, wenn du willst. Was nicht nur Kosten spart, sondern uns auch nachhaltiger macht. Nur ein weiteres interessantes Beispiel ist Assa Abloy. Also, Assa Abloy ist ein britisches Unternehmen, das viele verschiedene Marken in vielen Teilen der Welt vermarktet. Eine Marke, die sie haben, ist Cura in den USA. Und hier die Geschichte dazu. Sie haben die neue Q-Max-Tür eingeführt. Die Q-Max-Tür ist eine Tür mit einem thermisch verbesserten Kern, der sie in Bezug auf die Wärmedämmung zu einer besseren Tür macht. Wenn du eine Tür kaufst, ist eines der sehr wichtigen Dinge ja die Eigenschaft, dass sie das Haus vor Kälte oder Sonne schützen kann. Also ist dies eine Tür, die einen besseren Job macht.
Kundenwert. Du hast eine bessere Tür, okay?
Die Heizkosten sinken.
Genau. Also, wenn du den Q-Max kaufst, kannst du damit rechnen, dass deine Heiz- oder Lüftungskosten sinken werden. Aber hier ist die Sache. Das ist wieder eine Produktresonanz. Denn diese Tür ist zusätzlich zu 100% recycelbar und birgt eine CO2-Reduktion von 13,6% in sich.
Erstaunlich, also fast 14% Emissionsreduzierung, oder?
Genau so ist es. Und wenn du als Kunde grau oder blau bist, interessieren dich die Kohlendioxideinsparungen nicht, das berührt dich kaum, aber du magst die Tatsache, dass du Geld sparen wirst, weil es eine bessere Tür ist. Sie isoliert dich besser vor dem Wetter draußen. Und wenn du umweltfreundlich bist, bekommst du nicht nur diesen Vorteil, sondern obendrein auch viele nachhaltige Vorteile, weil es ein besseres Produkt ist. Das Rohmaterial ist besser, es enthält recycelte Inhalte und es senkt die CO2-Emissionen der Tür, was wirklich schön ist. Das sind also einige Beispiele, die meiner Meinung nach sehr interessant sind, darüber nachzudenken.
Das sind großartige und leicht verständliche Kombinationen, nicht wahr? Es ist effizienter, aber es spricht auch die Leute an, die denken, dass es wichtig ist, Emissionen zu reduzieren. Du deckst also den gesamten Markt ab, also alle Denkweisen. Und es ist ein zusätzlicher Kundenvorteil, an den du vorher in dieser Kombination nicht gedacht hast.
Genau das ist es. Man kann sagen, dass das System 1.0 die grünen Kunden im Auge hatte und gedacht, dass die grünen Kunden sich verbreiten und die Mehrheit des Marktes ausmachen würden. Das war nicht ganz realistisch. Wir machen eine realistischere Einschätzung. Wir sagen wieder, naja, grüne Kunden, das sind 15%. Wenn wir nur diese Kunden ansprechen, werden wir keinen Erfolg haben. Wenn du mit nachhaltigen Produkten keinen Erfolg hast, was haben wir dann erreicht? Das System skaliert also nicht. Es verliert Geld und jemand wird dann den Stecker ziehen, wenn die finanzielle Lage sehr eng wird. Das ist dann finanziell nicht nachhaltig. Also, um nachhaltig zu sein, möchte man seine Produkte an diejenigen Kunden vermarkten, denen Nachhaltigkeit nicht wichtig ist. Damit machen wir dann die Nachhaltigkeit im Laufe der Zeit nachhaltig. Das ist der Trick. Jetzt möchte ich über die zweite Ebene sprechen, die Resonanz der Kundennutzung. Denn ich denke, dies ist eine sehr unterschiedliche Herangehensweise. Dies ist eine zweite Strategie, die wir mit Nachhaltigkeit 2.0 verwenden können. Der beste Weg, darüber zu sprechen, ist, sich eine Zitrone vorzustellen. Okay? Du könntest fragen, was weißt du über Zitronen? Nicht viel, oder? Also, wenn du eine Zitrone benutzt, lass uns die gesamte Kundenreise von Anfang bis Ende durchgehen. Du gehst in einen Lebensmittelladen. Du wählst eine Zitrone nach der Farbe, nach dem Gewicht aus. Du weißt nicht viel über Zitronen. Dann, wenn du zu Hause bist, wirst du deine Zitrone in zwei Hälften schneiden. Du wirst die Zitrone auspressen, denn das, was du wolltest, ist Zitronensaft. Und dann wirfst du deine Zitrone weg. Und das ist es, richtig? Das ist der übliche Weg, wie wir eine Zitrone verwenden. Stell dir nun vor, und das ist ein Gleichnis für mich, um mir vorzustellen, wie der durchschnittliche Kunde Produkte verwendet. Hier ist es. Kunden haben keinen Doktor in allem, was sie kaufen. Wir haben keinen Doktortitel in Zitronen. Wir verwenden einfach die Zitrone, die wir kaufen. Das ist die ganze Geschichte.
Ja, wir alle sind sehr oft keine Experten in dem, was wir kaufen. Und die Käufer und Kunden sind ebenfalls sehr oft nicht die Experten, um Details zu unterscheiden.
Und das ist der Schlüssel, um das Resonanzverhalten der Kunden zu verstehen. Erinnert ihr euch an Gautams Erzählung, dass wir das Produkt nicht optimal nutzen und dass es viel Verschwendung gibt? Nun, lasst mich wiederholen, dass die Art und Weise, wie wir Zitronen verwenden, viel Verschwendung beinhaltet. Also lasst mich die Art, wie ihr eine Zitrone verwendet, mit der Art vergleichen, wie ein professioneller Zitronenlieferant Zitronen verwenden könnte. Und die Idee, bevor ich sie erkläre, ist vielleicht, dass der Lieferant die Zitrone für dich auspressen könnte, damit du eine bessere Effizienz und ein nachhaltigeres Geschäftsmodell erhältst. Hier ist sie. Ein professioneller Zitronenbauer wird wissen, welche die besseren Zitronen sind oder welche Zitronen saftiger sind. Darauf kommen wir später zurück. Die zweite Stufe ist, ein professioneller Zitronenentsafter würde viel mehr Saft auspressen, als wenn man die Zitrone einfach mit der Hand zerquetscht. Sie benutzen Werkzeuge, die viel mehr Zitronensaft herausholen. Das ist sehr wichtig, denn wenn Sie das tun, können Sie ihnen mehr Saft geben und Sie werden als Kunde glücklich sein, weil Sie mehr Saft bekommen. Und sehr wichtig, Sie werden in der Lage sein, etwas Saft für sich zu behalten, was für den Lieferanten zusätzlichen Gewinn bedeutet. Aber das ist noch nicht alles. Sobald Sie die Zitrone ausgepresst haben und den ganzen Saft verwendet haben, können Sie über den Rest nachdenken, nämlich die Schale, das Fruchtfleisch und die Kerne. Also aus der Schale können Sie viel herausholen, indem Sie Zitrone als Geschmackszutat verwenden.
Wie die Öle, die sich in der Schale befinden?
Genau. Zum Beispiel für Duft. Dann das Fruchtfleisch. Du kannst das Fruchtfleisch verwenden, das Fruchtfleisch wiederverwenden, um es in andere Produkte als Rohstoff für andere Produkte zu geben. Und dann der Samen. Du kannst darüber nachdenken, den Samen wiederzuverwenden und bessere Zitronen zu pflanzen. Haben wir über Nachhaltigkeit gesprochen? Nein, wir haben über Geschäft gesprochen. Es gibt Hersteller, die ihren Kunden sagen, warum besitzen und benutzen sie ihr Produkt? Ich kann das Produkt in ihrem Namen besitzen und besser nutzen. Hier ein Beispiel. Am Schluss kommen wir wieder auf die Kreislaufwirtschaft zurück. Michelin entwickelt seit über 30 Jahren ein neues, anderes Geschäftsmodell. Und das andere Geschäftsmodell lautet, ich verkaufe dir keine Reifen, sondern Kilometer. Weshalb das? Weil die Lastwagenbesitzer im Allgemeinen die Reifen nicht professionell oder optimal nutzen. Wenn also Michelin die Reifen besitzt und instand hält, können sie mehr Nutzen aus dem Reifen ziehen, was hier mehr gefahrene Kilometer bedeutet. Und weil sie zusätzliche Kilometer machen können, kann Michelin ihnen zusätzliche Kilometer geben, zusätzliches Geld und etwas von dem zusätzlichen Geld behalten, um sicherzustellen, dass das Geschäft für sie profitabler ist. Warum? Weil sie das Eigentum an dem Reifen behalten, ist ihr Geschäft riskanter, daher müssen sie für das zusätzliche Risiko entschädigt werden. Das ist, was vor sich geht. Es sind veränderte Geschäftsmodelle, die als Servitisation bezeichnet werden. Man kann das so nennen. Eine andere Möglichkeit, sie zu nennen, sind nutzungsbasierte Geschäftsmodelle. Der Schlüssel beim Pay-per-Use-Geschäftsmodell ist sicherzustellen, dass man mehr Nutzen als der Kunde ziehen kann. Wenn man als Lieferant mehr Nutzen als der Kunde ziehen kann, dann kann man in diesem Geschäft sein. Vielleicht ist das bekannteste Beispiel Rolls-Royce. Rolls-Royce berechnet seit mehr als 60 Jahren die Nutzung der Flugzeugtriebwerke nach Stunden. Jedes Mal, wenn du Air France, Lufthansa oder Qatar Airways nutzt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Triebwerke der Flugzeuge nicht den Fluggesellschaften gehören, sondern Rolls-Royce. Und Rolls-Royce wird pro Stunde Schub bezahlt. Warum? Weil niemand besser als Rolls-Royce weiß, wie man Rolls-Royce-Triebwerke benutzt, betreibt und wartet. Es ist ein Geschäftsmodell, das effizienter ist. Aus jedem Triebwerk kann man mehr Zitrone, mehr Saft und mehr Effizienz herausholen, sodass man Vorteile bei den Betriebskosten und gleichzeitig auch für die Nachhaltigkeit erhält.
Das bedeutet, dass die Kompromisse beim Design des Produkts viel klüger gehandhabt werden können.
Genau. Und hier wird es wirklich interessant, was du sagst. Es ist, weil du dich an mein Zitronenbeispiel erinnerst. Und ja, wir haben auch über die Samen gesprochen. Die kannst du verwenden, um bessere Zitronen zu züchten. Also, wenn du weißt, dass du die Motoren oder die Reifen besitzen und betreiben wirst, dann denkst du beim Design darüber nach und du sagst, wie kann ich meine Reifen oder meine Motoren besser gestalten, damit sie mehr Kilometer machen oder länger halten können? Und wie kann ich sie so gestalten, dass wir sie recyceln können? Und dann, ohne über Nachhaltigkeit zu sprechen, hat man eine Strategie wie ein zirkuläres Geschäftsmodell. Der Hersteller entwickelt dieses Geschäftsmodell, aber eben um das Geschäft zu stärken. Du bist damit effizienter und günstiger, wenn man damit mehr Kundennutzen erzeugt, nennen wir es Kundenresonanz. Graue und blaue Kunden sind glücklich. Sie erhalten effizientere Reifen oder die Nutzung der Reifen. Sie bekommen mehr eine effizientere Nutzung der Triebwerke. Außerdem sind grüne Kunden super glücklich, weil sie nicht nur diese Vorteile erhalten, sondern auch behaupten können, dass sie einige nachhaltige Vorteile entwickelt haben.
Und dieses Geschäftsmodell wegen der Beibehaltung des Safts ermöglicht es ihnen, etwas Feedback in ihr Geschäftsmodell zu integrieren für das Risiko, das sie haben und die Zinsen, die sie zahlen müssen, um das Geld für die Reifen oder die Motoren überhaupt aufzubringen.
Absolut. Ja, es ist der Zusammenhang.
Und ich sehe auch einen großen strategischen Vorteil. Die Kundenbeziehung wird nämlich eine ganz andere und das kann sehr positiv für das wiederkehrende Geschäft sein, aber sicher wird Gautam später darüber sprechen.
Du liegst genau richtig. Wie häufig hast du Kontakt mit deinen Kunden, wenn du Reifen verkaufst? Eine Faustregel ist ungefähr ein Kontaktpunkt pro Reifen und Jahr. Wenn man Kilometer verkauft statt Reifen, wie viele Kontaktpunkte hat man mit jedem Kunden? Eine Menge, denn die Reifen werden immer mehr vernetzt. Es kommen viele Daten herein, also entwickeln sich viele neue Beziehungen zu den Ansprechpersonen und Kunden. Dies ist ein Weg, Kunden zu gewinnen. Es führt zu einer viel engeren Kundenbeziehung.
Du entwickelst eine tiefere und breitere Beziehung zu deinem Kunden, was ein strategischer Vorteil ist. Aber eine strategische Resonanz ist ein anderes Thema, wie wir später mit Gautam sehen werden.
Alles klar, wunderbar.
Also lasst uns ein weiteres B2B-Beispiel verwenden. Ich möchte über Holcim sprechen, das Schweizer Bauunternehmen, aber in einem anderen Kontext, weil wir hier über Schwellenländer sprechen. In Afrika ist in vielen Ländern das Hauptbaumaterial Ziegel, die gebrannt werden, um die richtigen strukturellen Eigenschaften und die Haltbarkeit zu erhalten. Man stellt den Ziegel her und brennt ihn dann im Ofen, damit er viel Stärke besitzt. Das ist die traditionelle Lösung. Alles gut, außer dass man dafür viel Energie benötigt und die Hauptenergiequelle in vielen afrikanischen Ländern Holz ist, was ein Problem darstellt. Und das zweite Problem ist, dass bei diesem Verbrennen viele CO2-Emissionen freigesetzt werden. Daher arbeitet Holcim schon seit langer Zeit daran und sie haben das entwickelt, was Durabrick genannt wird. Also Durabrick ist interessant, weil es eine spezielle Mischung aus Erden, Sand und Zement ist, aber man presst es, ohne es brennen zu müssen. Sehr interessant. Und das Besondere ist, dass man durch das Verdichten hochqualitative komprimierte Ziegel erhält, die bis zu dreimal stärker sind als herkömmliche Ziegel. So erhält man seinen Produktvorteil.
Gleichzeitig erhältst du Kosteneffizienz, da Durabrick etwa 20% weniger teuer sind als normale Ziegelsteine. Und deine grauen und blauen Kunden sind sehr zufrieden, weil du das bessere Produkt zu einem niedrigeren Preis anbietest. Alle sind glücklich. Jetzt zur gleichen Zeit kommt der Clou, der Nachhaltigkeitsaspekt, ins Spiel. Und interessant ist, dass man im Durchschnitt 14 Bäume fällen muss, um ein Haus zu bauen. Und das verursacht natürlich hohe CO2-Emissionen. Hier reduzieren wir die Emissionen um das Zehnfache. Hier ist ein sehr schönes Beispiel dafür, was ihr tun könnt. Ihr habt ein besseres Produkt, das weniger kostet und nachhaltiger ist, sodass es auf dem Markt erfolgreich sein kann und von allen Kunden unabhängig von ihrer Herkunft nachgefragt werden kann.
Das ist ein wirklich gutes Beispiel und es ist wahrscheinlich auch ein Auslöser für den globalen Herstellungsprozess.
Du hast wahrscheinlich recht, wir sind noch nicht so weit, weil du, das ist okay für die Qualitätsstandards, die wir in Afrika haben, jetzt arbeiten sie sich zu anderen Standards hoch. Es wird Reverse-Innovation genannt.
Aber dann, richtig.
Dies ist der Name der Strategie, zuerst in Ländern zu erfinden, die möglicherweise unterschiedliche Standards und niedrigere Standards haben. Man beginnt dort mit Innovation. General Electric hat das viele Male in Indien getan, wo man damit beginnt, in Schwellen- und Entwicklungsländern zu innovieren. Und dann verbessert man verbessert, bis die Innovation einen guten Markt in reicheren Ländern findet. Das nennt man umgekehrte Innovation. Nichts Neues hier. Aber jetzt betreiben sie Reverse-Innovation mit Nachhaltigkeit im Sinn. Was wirklich interessant an Holcim ist, ist ihre Fähigkeit, dreidimensional zu drucken. Das ist eine weitere Strategie, die Sie verfolgen. Und Sie haben eine fantastische Technologie. Die Tinte ist der Beton. Und Sie machen 3D-Druck, der die gleichen Vorteile haben wird. Es wird günstiger sein. Es wird genauso haltbar oder sogar haltbarer sein. Aber was wirklich, wirklich interessant für unseren Zweck ist, es ist viel nachhaltiger als traditionelle Bauweisen. Also, Sie haben unterschiedliche Innovationen. Wie Gautam sagte, und ich denke, es ist sehr wichtig, dass Nachhaltigkeit Teil der Innovationsmentalität wird. Durch die Nachhaltigkeitsbrille betrachtet, kann man mehr Innovation erzielen als ohne.
Darüber sprechen wir in unserem Buch Clean Winners.
Gautam, der Nachhaltigkeitsgedanke, kann also ein Auslöser für Innovationen sein. Aber wie sieht es mit der normalen Nutzung durch den Kunden aus? Was können wir über die Innovation in Bezug auf die Art und Weise sagen, wie der Kunde das Produkt nutzt?
Ich denke, wir sollten hier ein paar Beispiele geben, nur um die Dinge etwas konkreter zu machen. Fred kennt sehr gut den Chief Innovation und Nachhaltigkeitsbeauftragten eines Chemieunternehmens und sie haben sich diese Ineffizienzen angesehen. Fred, möchtest du das Beispiel geben oder soll ich einfach weitermachen, da ich gerade im Fluss bin? Richtig. Also diese chemische Firma zum Beispiel beschichtet Fliesen und Dinge an der Decke. Wenn man bedenkt, was hier passiert. Hier sitzen wir in einem Raum mit einem Teppich. Wenn es unter einen Teppich geht, wissen Sie, dass die Räume mit Teppichen ausgestattet werden. Wenn es unter einen Teppich geht, muss ich dann wirklich die besten Ästhetiken haben? Nein, aber was Sie taten, war, dass alles dreifach, vierfach beschichtet werden musste, was einfach die Kosten erhöhte. Bringt keinen Mehrwert. Hier ist ein einfaches Beispiel, wie ein Unternehmen sparen kann. Wow, das ist eine Ineffizienz. Das bringt den Kunden wirklich keinen großen Mehrwert. Ich brauche keine 3 Beschichtungen. Es geht nicht um Ästhetik und Glättung. Eine Beschichtung reicht. Also, was habe ich getan? Eigentlich habe ich, indem ich jetzt weniger Chemikalien verwende, die Welt in gewisser Weise verbessert. Aber am wichtigsten ist, dass ich es auch für die Kunden erschwinglicher machen kann, wenn ich das Preisspiel spielen will. Das ist. Also, das ist ein sehr einfaches Beispiel. Sie hätten nie darüber nachgedacht, wenn nicht durch die Linse der Nachhaltigkeit. Nur weil Sie dachten, weißt du, wie viel Chemikalien verwenden wir? Wo gibt es einen übermäßigen Einsatz? Da sagten sie, oh, lasst uns die verschiedenen Anwendungsfälle betrachten und sie kamen darauf. Richtig? Das ist ein einfaches Beispiel. Fred, möchtest du das finnische Beispiel geben?
Nun, Du bist der Experte für okay. Finnisch. Ich werde zum John Deere Beispiel gerne. Gehen, weil John Deere sehr, sehr interessant ist. Also nochmal, John Deere, jeder kennt dieses Unternehmen. Sie gibt es seit 100 Jahren und für sie war ein neuer Traktor seit 100 Jahren ein größerer Traktor und ein schnellerer Traktor. Und sie machten viel Fortschritt dabei. Und dann hatten die John Deere Leute diesen sehr interessanten Einstellungswechsel und sagten, nun, wir betrachten nicht nur den Traktor selbst, weil für den Landwirt der Traktor kein Selbstzweck ist. Die, die zu je erledigende Aufgabe, wie wir im Marketing sagen, ist, ich möchte meinen Ernteertrag mit minimalen Kosten steigern. Das ist, was sie machen wollten. Also dachten sie darüber nach und sie betrachten die ganzheitliche Aufgabe, die erledigt werden muss, die den Traktor umfasst, ja, aber auch den Landwirt. Auch viel Energie, Wasser, die Samen, Dünger, Herbizide und so weiter und so weiter. Und sie dachten darüber nach und sagten, vielleicht können wir die Produktivität der Bauern verbessern, indem wir uns eine Sache anschauen, nämlich wie Dünger und Unkrautvernichtungsmittel über die Felder verteilt werden. Denn das ist im Moment sehr ineffizient. Man verteilt es überall auf die Ernte, überall auf dem Boden, ohne Diskriminierung. Also haben sie etwas sehr Interessantes entwickelt und es hat einige Zeit gedauert. Ich bin bei dir. Es braucht Zeit. Ich würde nicht vom langfristigen Erfolg sprechen, aber sie arbeiten an einer neuen Technologie, die See and Spray genannt wird. Also, hier ist er. Es ist ein weiterer Traktor. Vielleicht ist er nicht so schnell wie die vorherige Generation von Traktoren, aber er hat visuelle Fähigkeiten. Er sieht mit maschinellem Lernen. Es schaut sich an, was auf dem Boden ist und ich werde das erfinden, aber um Ihnen die Idee zu geben und Sie sagen, okay, ist das, die Maschine wird fragen, ist das Unkraut oder ist das ein Samen? Ist es ein Samen, sprühe Dünger darauf. Ist es Unkraut, töte es mit Unkrautvernichtungsmitteln. Es ist nicht so einfach, aber man versteht die Richtung. Lass mich die Ergebnisse von John Deere erklären. Ich meine, die sind in den Videos zu sehen, wenn die Hörer einen Blick darauf werfen möchten. Im Durchschnitt hat diese neue Technologie den Bedarf an Herbiziden um 77% und den Einsatz von Dünger um mehr als 60% reduziert. Oh mein Gott! Oh mein Gott, weil der Bauer super glücklich ist. Ich meine, der Bauer mochte es nie, Herbizide und Düngemittel einzusetzen. Dies sind wichtige Einsparungen, wenn man bedenkt, dass Düngemittel und Herbizide 20% der Kosten des Bauern ausmachen werden, wenn man, sagen wir mal sehr konservativ, 50% davon einspart. Also reduziert man 10% der Kosten für den Bauern. Der Bauer ist super glücklich.
Die grauen Bauern und die blauen Bauern sind super glücklich.
Wir haben in diesem Stadium nie über Nachhaltigkeit gesprochen. Wir haben über Geschäft gesprochen. Wie kann ich das höchste Ergebnis bei den minimalen Kosten erzielen? Richtig. Also werden die grauen und blauen Bauern es versuchen. Und natürlich sind die grünen Bauern noch glücklicher. Sie sparen nicht nur Kosten, sondern retten auch den Planeten. Das ist es, worüber wir mit Gautam gesprochen haben, bevor wir ihnen dieses Beispiel gegeben haben. Man muss Nachhaltigkeit für die nicht nachhaltigkeitsorientierten Kunden relevant machen, damit Nachhaltigkeit gewinnen kann, denn dann kann Nachhaltigkeit skalieren. Jeder ist glücklich, diese neue Technologie zu nutzen, weil jeder Geld spart und am Ende der Planet gewinnt. Ich denke, das ist ein wichtiges Beispiel.
Gautam, kannst du über Finnisch sprechen?
Wissen Sie, lassen Sie mich das mal kurz darlegen. Finnisch ist eine der Marken von Reckitt, einem britischen Unternehmen. Reckitt, das ist Geschirrspülmittel, Flüssigkeit, Tabs etc. Heute ist es das größte Spülmittel, das es gibt. Was nun in der Türkei geschah, das Unternehmen hatte einen Marktanteil von etwa 70% vor einigen Jahren, sagen wir vor ungefähr 10 Jahren. Dann kam P&G mit einem sehr guten Produkt namens Fairy auf den Markt und sie begannen wirklich Marktanteile abzugraben, bis Reckitts Marktanteil auf unter 30% fiel oder etwa 30%, aber P&G hatte sie tatsächlich gerade überholt in sehr kurzer Zeit, nicht wahr?
Ja, man denkt sich, man hat Marke, man hat einen wirklich tollen Schutz, aber weißt du, so sind die Dinge nun mal.
Sie wussten also, dass sie ihren gesamten Ansatz überdenken mussten. Und genau da sagte einer der Verantwortlichen, Fabrice Bouillot, zusammen mit dem Team aus der Türkei, wir müssen die Kunden aus einer völlig neuen Perspektive betrachten. Und so gingen sie in deren Häuser und so weiter, um genau zu beobachten, was sie dort eigentlich taten, wie sie, wissen Sie, ihr Geschirr sauber bekamen.
Bis dahin hatte Racket natürlich jahrelang Forschung betrieben und alles, worum es ihnen ging, war, dass das Geschirr sauber oder glänzend herauskam, wie man so sagt, mit weniger Flecken und so weiter. Als sie nun in die Haushalte der Verbraucher gingen, da stellten sie Folgendes fest. Wissen Sie, es gab einige Kunden, die ihr Geschirr noch von Hand spülten. Das waren nur etwa 20%. Und die meisten anderen Kunden gaben es in eine Spülmaschine. Nun, wenn man das gleiche Geschirr von Hand abwäscht, dann verbraucht man tatsächlich 10-mal so viel Wasser, weil der Wasserhahn ununterbrochen läuft und so weiter, nicht wahr? 10 Liter Spülmaschine, 103 Liter Handwäsche. Doch 80% der Haushalte nutzen einen Geschirrspüler. Man würde sagen, okay, gut. Das ist doch kein Problem. Nein, aber was man tatsächlich festgestellt hat, ist, dass die überwiegende Mehrheit der Kunden, bevor sie das Geschirr in den Geschirrspüler stellen, es vorher abspült und dabei werden etwa 57 bis 70 Liter Wasser verbraucht. Das ist ein beträchtlicher Wasserverbrauch. Also, dass sie über Nachhaltigkeit nachdachten, hatten sie damals auf dem Schirm. Und sie dachten sich, ach, warum können wir die Qualität eines Produkts nicht verbessern, sodass niemand das Geschirr abspülen muss, bevor es in die Spülmaschine kommt? Nun, warum ist das wichtig?
Die Türkei ist ein wasserknappes Land, stimmt's? Oder ist es dabei, eins zu werden? Zweitens,
verschwendetes Wasser erhöht lediglich ihre Wasserkosten. Es nützt niemandem etwas. Wenn man also eine Tablette oder Kapsel entwickelt, die das Vorspülen überflüssig macht, sondern ihnen am Ende strahlend sauberes Geschirr liefert, das stellt einen viel größeren Kundennutzen dar. Und das war für sie ein enormer Erfolg. Das zeigt wieder, hätten sie diese Nachhaltigkeitsperspektive nicht im Blick gehabt, hätten sie nicht auf den Wasserverbrauch geachtet. Es ist mir persönlich egal, wie viel Wasser dabei verbraucht wird. Mir geht es einzig und allein um das Ergebnis. Nämlich, ist das Geschirr am Ende wirklich sauber?
Aber wenn man es ganzheitlich betrachtet und dabei besonders auch die Nachhaltigkeit berücksichtigt, haben sie drei Dinge getan. Erstens, die Senkung der Wasserrechnungen ist für sämtliche Kunden von großer Bedeutung. Zweitens, die Notwendigkeit des Vorspülens entfällt. Es ist eine mühsame Aufgabe, die niemand gerne erledigt. Das ist für wirklich alle Kunden von Bedeutung. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der begeistert sagt, wow, ich liebe es, mein Geschirr vorzuspülen. Oder? Das macht doch wirklich niemand, oder? Und genau das ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie man einen größeren Kundennutzen schafft.
Geringere Wasserkosten, trotzdem strahlend sauberes Geschirr und das lästige Vorspülen entfällt.
Also Sie sagen, dass Kundenzentrierung einen neuen Akzent oder einen breiteren Horizont bekommt. Und vielleicht ist es eine Empfehlung, dass Marktforschung sich auf diese Art von ganzheitlicheren Fragen einstellt. Nämlich, wie ist die Nutzung des Produkts und was ist wirklich wichtig?
Fantastisch, denn zuvor bei Racket bedeutete Kundenorientierung sauberere Teller, weil sie es nur aus der Produktperspektive betrachteten. Und die Perspektive, die Fred und ich einbringen, ist, schaut, was euer Unternehmen macht, schaut, was die Kunden machen, schaut, was andere Anbieter ebenfalls machen, in diesem Fall vielleicht ein Spülmittelhersteller. Und wenn man diese ganzheitliche Perspektive einnimmt und die End-to-End-Reise des Kunden versteht, wird man wahrscheinlich neue Ineffizienzen finden, die der Auslöser für neue Innovationen sein werden. Diese Ineffizienzen bedeuten immer mehr verschwendete Ressourcen. So hängen sie fast immer mit Nachhaltigkeit zusammen.
Und tatsächlich, Sie wissen ja, mit diesem Bezugsrahmen haben wir gesagt, okay, also
mit dieser Nachhaltigkeit 2.0-Frage, nämlich wie nutzt man Nachhaltigkeit als Katalysator für Innovation, um einen größeren Kundennutzen zu schaffen, gibt es dafür nur einen einzigen Weg. Und genau hier haben Fred und ich ein Modell entwickelt, das besagt, nein, tatsächlich gibt es drei verschiedene Wege, auf denen Unternehmen dieses Spiel spielen können.
Vielen Dank für die vielen verschiedenen Beispiele, wie der Kundennutzen mit der Produktleistung in Resonanz treten kann. Interessanter Denkansatz. Und nun, was ist mit strategischer Resonanz? Das wird vielleicht das Tüpfelchen auf dem i sein.
Zwei Beispiele. Ich möchte Ihnen ein Beispiel aus der Landwirtschaft geben und ein anderes aus dem B2B-Industriebereich. Aus der Landwirtschaft fällt mir diese Firma in Indien ein, die Mahindra Group heißt. Die Mahindra Group ist ein großer industrieller Mischkonzern. Wenn ich mich nicht irre, sind sie heute der weltweit führende Traktorhersteller gemessen am Volumen. Sie haben auch Automobilsparten, Finanzsparten und Technologiesparten. Es ist ein echtes Konglomerat. Nun, wenn man sich deren Agrarsparte einmal genauer ansieht, wissen Sie, Anand Mahindra, der ja der Vorsitzende des gesamten Konzerns ist, wissen Sie, wenn man im Bereich des Verkaufs von Traktoren und landwirtschaftlichen Geräten tätig ist, denkt man immer darüber nach, wie kann ich sie besser, noch effizienter gestalten. Und wirklich, wenn Sie Ihre Nachhaltigkeitsbrille aufsetzen, dann fragen Sie sich, okay, kann ich vielleicht den Kraftstoffverbrauch reduzieren?
Kann ich? Weißt du, so stellt man sich das mit der Nachhaltigkeit vor, oder?
Was er aber erkannte, ist, dass die Mehrheit der indischen Bauern tatsächlich Kleinbauern sind, mit sehr kleinen Anbauflächen, 3-5 Morgenland. Das sind nicht die großen Betriebe, die man in Brasilien, Australien, den USA und selbst in Teilen Europas sieht. Nein, das sind Kleinbauern. Sie erkannten also, dass man weit über das bloße Nachdenken über die Ausrüstung hinausgehen musste, denn letztendlich ist die wahre Aufgabe, die für einen Kunden zu erledigen ist, oder das eigentliche Bedürfnis des Kunden nicht die Produktivität der Ausrüstung, sondern die Produktivität des gesamten Betriebs. Das ist das wahre Bedürfnis des Kunden. Sie kamen also auf den neuen Gedanken, eine Nation von Spitzenlandwirten aufzubauen. Und das konkrete Ziel, das Sie sich dabei setzten, war, wir wollen Ihr Einkommen etwa verdoppeln.
Oh, das ist ja unglaublich.
Ja, genau. Wir wollen Ihr Einkommen verdoppeln. Das bedeutete aber, viele Praktiken der Landwirte zu ändern und ihre Arbeitsweise zu modernisieren. Aber sie mussten es ihnen beweisen, oder? Sie würden ihnen nicht einfach so glauben, denn sie würden sagen, nein, mein Großvater hat es so gemacht, mein Vater hat es so gemacht. Wer zum Teufel sind Sie? Sie wollen mir doch nur etwas verkaufen. Also stellten sie ein ganzes Programm zusammen, bei dem sie zu den Bauern gingen, eng mit ihnen zusammenarbeiteten und sagten, okay, Sie haben 3 Hektar. Vielleicht 1 Hektar, den lassen Sie uns anders bearbeiten. 2 Hektar, die bewirtschaftet ihr auf die Art und Weise, wie ihr es gewohnt seid. Danach werden wir uns den Vergleich ansehen. Und so entwickelten sie hier, teils durch Partner, teils durch eigene Anstrengungen, zahlreiche Lösungen, um die landwirtschaftlichen Praktiken zu verbessern. Das war kein Bereich, in dem sie sich jemals bewegt haben. Es geht also darum, einen völlig neuen Geschäftszweig für Dienstleistungen aufzubauen, der sich total unterscheidet. Wissen Sie, denn früher bedeutete Service lediglich die Wartung des Traktors, also Instandhaltung, im Gegensatz zur Steigerung der Produktivität in der Landwirtschaft. Das ist doch eine ganz andere Art von Dienstleistungen, nicht wahr? Und das ist ein Beispiel dafür, wie man wirklich über die Ineffizienzen auf dem Bauernhof nachdenkt, die die Produktivität der Landwirte beeinträchtigen und schrecklich für die Umwelt sind. Wissen Sie, sie nutzten den Boden nicht richtig, überdüngten häufig. Es gab viele schlechte Praktiken dort draußen auf den Höfen und Feldern. Und das ist somit ein Beispiel dafür, wie die Mahindra Group ihr Tätigkeitsfeld ausgedehnt hat, indem sie sich in neue Dienstleistungsbereiche vorwagte und dadurch einen völlig neuen Wachstumsmotor für das Unternehmen geschaffen hat. Während es gleichzeitig eine stärkere Kundenbindung und einen besseren Schutz für sein Kerngeschäft schafft, denn dort wird ja immer noch das meiste Geld verdient. Deshalb denke ich, dass es wichtig ist, dies aus dieser besonderen Perspektive zu verstehen.
Das ist wirklich erstaunlich. Und Sie nehmen Ihre unternehmerische Verantwortung auf eine neue, ernsthafte Weise wahr, oder?
Genau.
Sie erweitern diese Denkweise.
Ja, ganz genau. Und wirklich, wenn man dann sagt, wir wollen eine Nation von Spitzenlandwirten aufbauen und ihr Einkommen verdoppeln, das macht die Dinge sehr präzise, es macht die Dinge sehr konkret. Es ist nicht so ein Wolkenkuckucksheim wie, wir wollen den Planeten retten, wir wollen, es macht es sehr konkret.
Richtig. Und das Schöne an ihrer Leistung ist, dass sie auch eine soziale Komponente hat, weil sie die Lebensqualität der Bauern verbessern. Es gibt einen Umweltaspekt aufgrund besserer Anbaumethoden. Das führt alles zusammen, wenn man ganzheitlicher denkt, anstatt nur zu sagen, ich will ein CO2-Reduktionsziel haben, oder?
Und genau hier, wenn man stets vom Kunden aus rückwärts denkt und arbeitet, bekommt man automatisch eine viel umfassendere Sichtweise und man wird dabei unzählige Nachhaltigkeitsthemen erkennen. Man braucht nicht explizit über Nachhaltigkeit zu reden. Diese Probleme warten sowieso darauf, gelöst zu werden.
Genau. Es geschieht, wenn du deine unternehmerische Denkweise auf die Bedürfnisse des Marktes ausrichtest.
Das ist richtig. Statt eines blinden KPIs, der von persönlichem Ehrgeiz getrieben ist, der dich vielleicht begeistert, aber vom Markt losgelöst ist. Und wir sagen nicht, dass das falsch ist. Wir sagen, du musst die Punkte verbinden. Immer kundenorientiert, kundenorientiert, kundenorientiert.
Strategische Resonanz wird jetzt immer deutlicher und nachvollziehbarer. Es passiert dann, wenn dein Kunde dich in Geschäftsfelder mit hineinnimmt, in denen du bisher noch keine Erfahrungen sammeln konntest. Wenn das Profil und die Kultur passt und für den Kunden attraktiv ist, dann kann man sehr eng mit dem Kunden zusammenarbeiten. Und als Team gemeinsam kann man neue Werte schaffen, dann ist das wirklich aufregend.
Ich denke, ein weiteres Beispiel, das ich geben kann, ist Siemens. Ihr wisst schon, der deutsche Industriegigant. Jeder weiß etwas über Siemens, ob es nun ihre Windturbinen sind oder so viele Produkte, die wir mit Siemens-Etiketten in unseren Häusern sehen, nicht wahr?
Von Haushaltsgeräten bis hin zu industriellen Anwendungen und sogar im Spital oder beim Arzt sieht man sie.
Genau, wir sehen also Siemens, ein sehr angesehenes Unternehmen. Und Siemens, eines ihrer Kerngeschäfte ist, dass sie Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik sowie all diese Systeme für, wissen Sie, Industriegebäude anbieten, nicht wahr?
Und wenn man sich vorstellt, in eine Fabrik zu gehen, zum Beispiel eine Heineken-Fabrik, dann denken die über Energiemanagement nach, durch Heizung, Lüftung, Klima und solche Dinge, das wissen wir, ja? Und genau darauf lag ihr Hauptaugenmerk. Sie befinden sich gewissermaßen am äußeren Rand des Gebäudes.
Nun, glücklicherweise, was Siemens getan hatte, war, dass sie durch ihre Vorgehensweisen, indem sie digitale Technologien und Daten nutzten und so weiter, in der Lage waren, zu Heineken zu gehen und eine wirklich beträchtliche Reduzierung des Energieverbrauchs zu bewirken, was unmittelbar einen ökologischen Vorteil mit sich bringt, aber ein sehr wichtiger monetärer Vorteil, der heute in Europa besonders wichtig ist. Zum Beispiel, weil die Energiekosten in Deutschland mit die höchsten in Europa sind, zum Beispiel, oder?
Natürlich ist Siemens ein globales Unternehmen und ich möchte nicht, dass der Eindruck entsteht, diese Fabriken befänden sich nur in Deutschland. Sie sind für Sie auf der ganzen Welt verteilt. Aber ungeachtet dessen, der Energieverbrauch zählt und das haben Sie sehr gut gemacht.
Nun, Sie sind also am äußeren oder an der Peripherie des Gebäudes. Das ist Ihr Spielfeld und dafür sind Sie bekannt. Man kennt Sie als die Siemens-Gebäude und das ist, was Sie tun.
Also, als Sie dann Heineken besser kennengelernt hatten, sagte jemand von Heineken, warum helft ihr uns nicht jetzt bei einigen unserer Prozesse, die sehr energieintensiv sind? Sie verbrauchen wirklich viel Energie.
Man kann sich vorstellen, dass bei der Bierherstellung viel Energie verbraucht wird in vielen verschiedenen Aspekten der Bierherstellung, einschließlich der Abfüllung und der Reinigung. Es wird viel Energie und auch viel Wasser verbraucht. Es ist also sowohl wasserintensiv als auch energieintensiv.
Es liegt am Heizen und Kühlen.
Heizen, Kühlen, beides wird benötigt. Nun, diese Kernkompetenzen, die Siemens aufgebaut hatte, die sich an der Gebäudeaußenseite befinden, also die Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik, was wirklich wichtig ist, letztendlich geht es hierbei um das Energiemanagement.
Und Sie sagten, könnten wir diese Daten, diese gleichen Fähigkeiten, die wir zur Überwachung im Außenbereich nutzen, also diese HLK-artigen Dinge, nicht in industrielle Prozesse einbringen? In diesem Fall ein Lebensmittelprozess zur Herstellung von oder ein Getränkeprozess zur Bierherstellung.
Und das wurde ein großer Erfolg für Sie. Und
Wissen Sie, Sie konnten den Energieverbrauch in den Heineken-Fabriken ganz bewusst massiv senken. Und zwar so sehr, dass Sie es jetzt auf, ich weiß nicht mehr genau, 15 oder 20 Werke ausgeweitet haben. Ich muss eigentlich Ihre Webseite überprüfen. Heineken hat es so formuliert, hat Ihnen die Erlaubnis erteilt, offen darüber zu sprechen, dass Sie so erfreut darüber sind, dass Sie es weltweit eingeführt haben. Das ist wieder ein Beispiel dafür, wie Sie Ihr Spielfeld verändern, weil Sie diese Energieeffizienzkompetenz aufgebaut haben und Ihre Kunden Sie nun in neue Bereiche mitnehmen. Sie fordern Sie dazu auf. Sie waren also nie Teil dieser Prozesse und sind jetzt darin eingebunden. Das verstehen wir unter dem Begriff der strategischen Resonanz. Nicht nur auf das eigene Tun achten, sondern auch die anderen Akteure beobachten. Nicht nur bei deinem Kunden, sondern auch, was andere Lieferanten machen. Und du sagst, Moment mal, was andere Lieferanten tun, führt zu einigen Ineffizienzen. Und ich kann meine vorhandenen Kompetenzen einsetzen. Oder ich kann mir neue Kompetenzen aufbauen, um diese spezifischen Kundenprobleme zu lösen. Und das generiert für mich einen neuen Wachstumsmotor. Das ist der grundlegende Gedanke dahinter.
Das funktioniert zweifellos. Aber ich hätte da eine Frage an Sie. Wer ist eigentlich dafür verantwortlich, das Unternehmen aus seiner Komfortzone herauszuholen? Weil der Aufbau neuer Kernkompetenzen, manchmal andere Arten von Menschen, andere Schwerpunkte, vielleicht neue Abteilungen, neue Strukturen im Unternehmen bedeutet und auch manchmal neue Personen, mit denen man auf Kundenseite sprechen muss. So könnte sogar die Kundenschnittstelle, also die Vertriebsabteilung, betroffen sein. Sogar das Marketing wird sich erheblich unterscheiden, weil man sich zum Beispiel mehr in Richtung Dienstleistungsmarketing bewegt, während es vorher eher ein reines Produktmarketing-Thema war. Vielleicht war das ja die Kernstärke des gesamten Unternehmens. Wie sehen Sie das Ganze weitergehen?
Ich gebe dir zwei Antworten darauf. Eine aus persönlicher Erfahrung und dann, was ich in diesem Fall bei Unternehmen wie Siemens und anderen Firmen, die planen, dasselbe zu tun, was sie dabei unbedingt beachten müssen, richtig? Was ist also mein persönliches Beispiel? Ich habe früher bei einer Strategieberatungsfirma namens Monitor Group gearbeitet. Und wirklich, wenn man darüber nachdenkt, wenn man sich ansieht, wie Strategy and Coins Strategie oder die Big Four gewachsen sind, ich meine, sie tun nicht mehr die Dinge, die sie noch vor 10 Jahren getan haben.
Richtig? Es gibt nur einen einzigen Grund. Sie sind sehr nah an ihren Kunden. Und sie gehen dorthin, wohin ihre Kunden sie auch führen.
Das bedeutet nicht, dass es keine natürlichen Grenzen für das gibt, was sie tun werden, aber sie erkennen, wie wichtig diese Probleme sind und sind auch sehr bereit, darin zu investieren. Wer hätte gedacht, dass die großen 4 so viel Geld durch Technologiearbeit verdienen würden, nicht wahr?
Egal, ob es um die Implementierung von SAP-Systemen geht, um Backoffice-Aufgaben und ähnliche Dienstleistungen, die sie für viele ihrer Kunden übernehmen.
Also da stellt sich immer die Frage, oder? Sobald du dich entscheidest, enger und persönlicher mit deinen Kunden zu werden, dann ist deine eigentliche Frage, kann ich in diesem Bereich bestehen? Und kann ich in diesem speziellen Bereich auch wirklich erfolgreich sein? Richtig, niemand würde je sagen, wow, eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hätte in diesen speziellen Bereich gepasst. Sie sagten einfach, hier gibt es viel Geld zu verdienen, das wird unseren Kunden wirklich helfen, es bringt uns unseren Kunden viel näher, wir sind absolut bereit, ein ganz neues Geschäftsfeld aufzubauen. Zum Glück sind das keine Produktions- und IP-Assets. Sie mussten einfach eine Menge Leute einstellen, die das bewältigen konnten, oder? Nun, im Fall von Industrieunternehmen ist es, glaube ich, etwas komplexer, weil es nicht nur darum geht, Personal hinzuzufügen. Denn wenn man Fertigung und dergleichen hat, muss man darüber nachdenken, wie weit man sich ausdehnen kann. Richtig? Und wenn man anfängt, über die 2 grundlegenden Arten nachzudenken, auf denen Unternehmen im Wesentlichen erfolgreich sein können, richtig? Man kann horizontal vorgehen. Man kann seine Kernkompetenz nehmen und in neue Bereiche, neue Anwendungen gehen. Oder man kann vertikal bei einem Kunden ansetzen, immer tiefer vordringen, indem man neue Dinge hinzufügt. Ich denke, das ist eine grundlegende Entscheidung, die ein Unternehmen treffen muss. Ich glaube nicht, dass es richtige oder falsche Antworten gibt. Unternehmen können mit beidem erfolgreich sein.
Ich denke, wenn man sich entscheidet, tiefer in einen Kunden einzusteigen, wie es Siemens getan hat, in tiefere Dienstleistungen für einzelne Kunden in vielen Bereichen, muss man grundlegend eine andere Art von Organisation aufbauen und neue Leute einstellen. Die Bedeutung des Key Account Managements ändert sich dadurch komplett. Und sehr oft tun sich Verkäufer, die es gewohnt sind, Produkte zu verkaufen, schwer mit diesen umfassenderen Lösungsansätzen. Fast immer braucht man neues Blut, wenn man diese als potenzielle Wachstumsbereiche sehen will. Es geht darum, neue Abteilungen zu bilden, neues Blut hereinzuholen. Ich glaube, auch wenn man solche Dinge tut, dann ist eine stärkere funktionsübergreifende Zusammenarbeit notwendig. Das ist sehr komplex. Deutlich komplexer als das Beispiel der professionellen Dienstleistungen. Dort macht jeder sein eigenes Ding, seine eigene Aufgabe. Hier ist jedoch viel mehr Integration und Abstimmung erforderlich. Und das ist dann die Entscheidung, die man treffen muss. Es ist nicht immer offensichtlich, dass man das tun muss, aber es ist eben die Entscheidung, die getroffen wurde. Ich denke, die Art und Weise, wie Siemens und andere darüber denken, ist: Erstens gibt es einen attraktiven Wachstumsbereich. Zweitens kann es sie tiefer in die Kundenbeziehungen führen. Warum glauben Sie, dass das von Bedeutung ist? Weil sich die Kerngeschäfte, die eigentlichen Produkte, oft zu reinen Handelsgütern entwickeln. Wenn Sie sich also vor austauschbaren Produkten schützen wollen, dann bietet Ihnen das Einführen dieser Produkte diesen Schutz. Ich denke, Ihre Marktdynamik wird oft bestimmen, in welche Bereiche Sie gehen wollen.
Und die Marktdynamik ist ja auch sehr wichtig, nicht wahr? Solange Sie also Ihre Produkte innovieren können, sagen wir mal, und Ihnen einen technologischen Vorsprung verschaffen können, den der Kunde auch tatsächlich wahrnimmt, jawohl, dann könnte Ihr Return on Investment auf der Technologieseite, auf der reinen Technologieseite, wirklich sehr attraktiv aussehen.
Genau.
Dann kommt die Alternative, die Entscheidung, eine Ausweitung vorzunehmen und mehr Komplexität zu schaffen sowie zusätzliche Vertriebslinien zu etablieren. Das könnte tatsächlich weniger attraktiv erscheinen.
Das ist richtig. Ich denke, man kann sein Produkt innovieren, aber man sollte es nicht überentwickeln, wenn man dem Markt treu bleiben kann, aber es nicht übertreibt mit der Entwicklung, denn in dem Moment, wo man überentwickelt, steigen die Kosten und der Wert sinkt. Richtig, wenn Sie also ständig mit diesen Kunden in Kontakt sind und die richtige Art von Feedback erhalten und Ihre Produkte nicht überentwickeln, dann denke ich, wenn Sie innovativ sind, könnten Sie an diesem Ort perfekt zurechtkommen. Ich glaube, die Bedrohung für viele Unternehmen in den letzten Jahren war, viele ausreichend gute Lösungen sind zu sehr attraktiven Preisen aufgetaucht. Um sich nun von diesen ausreichend guten Lösungen abzuheben, haben Unternehmen oft gesagt, ich muss innovieren. Doch diese Innovation war eigentlich eine übermäßige Innovation. Wenn man also nicht in diese Falle tappt, ist man meiner Meinung nach auf der sicheren Seite. Aber wenn Sie gegen Produkte verlieren, die gerade so ausreichen und Produktinnovation nicht die alleinige Lösung ist und Sie weder Ihr geistiges Eigentum schützen noch den Mitbewerbern einfach voraus sein können, dann müssen Sie beginnen, sich mit diesen anderen Dingen auseinanderzusetzen. Wissen Sie, diese anderen Dinge klingen auf dem Papier zwar gut, aber sie sind komplex umzusetzen. Sie sind nicht immer die Lösung. Ich denke, es ist sehr wichtig, dass oftmals diese großen, komplexen End-to-End-Lösungen auf dem Papier eine schöne Strategie darstellen, aber nicht immer funktionieren, wenn man nicht vorsichtig ist.
Und man muss diesen Markt auch genau verstehen, bevor man größere Schritte in ihn hineinwagt, denn es gibt andere Akteure, die das entweder bereits tun oder es als sogenannter Fast Follower deutlich einfacher haben. Und plötzlich, ja, wird man von jemandem eingeholt, der es dann vielleicht sogar besser macht als man selbst.
Oder Michelin, das ins Flottenmanagement einsteigt. Man kann sich berechtigterweise die Frage stellen, warum seid ihr als Reifenhersteller einzigartig dazu befähigt, Flottenmanagement besser zu betreiben als Logistikunternehmen für den Güterverkehr, die das als Dienstleistung anbieten könnten? Oder sogar Lkw-Firmen, Hersteller, OEMs, die das als Dienstleistung anbieten könnten. Ich denke, das ist eine sehr wichtige Frage, damit wir nicht in größere, breitere Lösungen hineingezogen werden. Also ich denke, da muss man sich immer fragen, warum glaube ich eigentlich, dass ich in diesen Bereich gehöre? Und was kann ich tun? Kann ich etwas Einzigartiges bekommen, das diese anderen nicht können, das es mir ermöglicht, Kundenbedürfnisse besser zu erfüllen als Sie? Wenn Sie diesen Blickwinkel nicht finden können, dann stürzen Sie sich meiner Meinung nach nur hinein, um Ihr Geschäft zu schützen. Aber Sie wären wahrscheinlich nicht so erfolgreich, wenn Sie nicht vorsichtig sind.
Ja, also wenn man das Ganze mal unterm Strich betrachtet, haben all diese Strategien etwas gemeinsam, wenn man sie aus dem Blickwinkel der Nachhaltigkeit betrachtet?
Ja, ich glaube, was sie alle eint, ist, dass Nachhaltigkeit die Perspektive für neue Innovationen bietet, um Kundenwert, Leistung und Erschwinglichkeit zu schaffen. Das ist der goldene Kern. Solange man diese Verbindung im Auge behält.
Man kann sogar die Namen dieser Strategien ruhig vergessen, denn ganz gleich, was man tut, wenn man diese Frage stellt, man bewegt sich wahrscheinlich sowieso in einer dieser drei Strategien.
Ja. Also, es ist eine Art von kundenbezogener Effizienz vielleicht, als zusammenfassender
Und die Effektivität. Und Effektivität. Denn wenn man die Produktivität auf einem Bauernhof verbessert, dann geht es nicht nur um Effizienz.
Ja. Und es beeinflusst natürlich auch deine Marke, nicht wahr? Die Art und Weise, wie man dich wahrnimmt. Und das kann sich ja durchaus positiv auswirken, wenn man es richtig anstellt.
Das ist vollkommen richtig.
Weiterer Aspekt, den wir in Michael's Green World in unserem Podcast hier immer wieder diskutieren, ist, wie wir Innovationskraft entfachen können. Wie können wir Menschen bedeutungsvollen Herausforderungen aussetzen, die sie bisher noch nicht in Betracht gezogen haben? Und das ist vielleicht eher eine psychologische Angelegenheit, die in allen verschiedenen Strategien eine Rolle spielt.
Ja, und bei fast all diesen Strategien stellen wir fest, dass man dem eigentlichen, dem ursprünglichen Produkt entfliehen muss. Denn wenn man Innovation nur aus dieser sehr engen Produktperspektive betrachtet, dann würde Finish einfach nur sagen, mein Geschirr glänzt. Was muss ich sonst noch tun? Erst wenn man die gesamte Customer Journey ganzheitlich betrachtet, dann sagen sie, wow, da wird aber viel Wasser verbraucht. Wenn man zum Beispiel John Deere ist, denkt man sich, ich brauche einfach bessere Geräte, die schneller graben und schneller säen können. Erst als sie ganzheitlicher dachten, sagten sie, oh wow, warum wird so viel Dünger verwendet, unnütz verwendet? Wir können es reduzieren, indem wir einfach Computervision und Robotik einsetzen, weil sie verstanden haben, was der Landwirt tat. Das Gleiche gilt für Mahindra, das Gleiche gilt für Siemens. Das sind all die verschiedenen Spielarten. Produktresonanz, Nutzungsresonanz, strategische Resonanz, aber sie alle haben diesen gemeinsamen Kern.
Ja, also wohin führt uns das mit Blick auf das Ziel in 2050? Welche Wahrscheinlichkeiten seht ihr, dass sich diese Veränderungen in einer solchen Quantität und Qualität entwickeln und etablieren, die tatsächlich für unsere Welt etwas ist, das uns Hoffnung gibt?
Ich habe das Gefühl, dass jedes Unternehmen daran interessiert ist, Verschwendung, Ineffizienzen und dergleichen zu reduzieren, nicht wahr?
Und genau darum geht es uns. Wir sollten es aus Kundensicht betrachten, von Anfang bis Ende. Wir sind alle motiviert, die Ineffizienzen zu erkennen und ökonomische Wege zur Lösung zu finden. Fast immer gibt es Auswirkungen, negative Auswirkungen unseres Tuns, entweder auf die Menschen oder den Planeten. Nutzen wir das doch als Innovationsmotor. Ich denke, Nachhaltigkeit ist zu einem sehr belasteten Wort geworden. Es fühlt sich fast so an, als ob wir das Wort Nachhaltigkeit besser verlieren würden. Dann wären wir vielleicht besser dran.
Und wir fassen das neu auf als eine neue Form des Geschäftsdenkens oder so. Und wir würden große, schnellere Fortschritte machen, weil jeder weiß, dass das vorteilhaft ist für ihre Kunden. Es macht das Geschäft stärker.
Es ermöglicht Differenzierung durch Innovation.
Das weiß jeder. Ich denke, der schnellste Weg, auf dem wir Fortschritte erzielen werden, und hier bin ich wirklich optimistisch, liegt in der Intensität des Wettbewerbs. Heute ist zum Beispiel für China der Wettbewerb noch intensiver geworden. Ich denke, jeder möchte neue Wege finden, um zu gewinnen und so weiter. Und das gibt mir Hoffnung, dass wir tatsächlich große Fortschritte in dieser Hinsicht erzielen werden, solange wir uns nicht in der ewigen Nachhaltigkeitsdebatte verstricken. Diese Debatte ist ja ohnehin vorhanden. Wenn man dieses Wort also weglässt, könnten wir in gewisser Weise tatsächlich schneller vorankommen.
Weißt du, ich meine, ich sage ja nicht, dass... Ich sage nur, dass ihr das Wort entfernen sollt. Ich sage nicht, dass ihr die Linse entfernen sollt.
Ja, das stimmt, weil es eine polarisierte Welt geworden ist.
Ja, in gewisser Weise ist es polarisiert, aber es schafft auch, zumindest potenziell. Und genau deshalb sind, meiner Meinung nach, Leute wie ihr wichtig. Es kann eine Art Tunnelblick erzeugen, was das genaue Gegenteil dessen ist, was ihr uns gerade erklärt.
Das ist richtig.
Und dieser Tunnelblick ist gefährlich, weil er unser Denken stark einschränkt, aber auch zu viel Energie des Unternehmens bindet. Diese Energie sollte in Experimente und Pilotprojekte fließen, die versuchen zu erweitern und herauszufinden, welche anderen Möglichkeiten es gibt.
Das ist vollkommen richtig.
Und insgesamt ist es ein Stück weit eine Neugestaltung unseres Wirtschaftsnetzwerks, das wir haben.
Ja, das ist es.
Wenn wir also aus dem Jahr 2050 zurückblicken, werden wir wahrscheinlich sagen, ja, die Art und Weise, wie Unternehmen miteinander interagierten und wie das gesamte Netzwerk aufgebaut war, war doch ziemlich ineffizient. Vielleicht wird sich das so anfühlen wie heute, wenn man vor einer Videokonferenz sitzt und sich an die Zeiten erinnert, als Videokonferenzen nur ein Traum waren.
Das ist richtig. Der nächste Schritt ist wichtig. Vielleicht ist eine gute Analogie, dass das, was Toyota und viele japanische Unternehmen geleistet haben, zwar bemerkenswert war, aber es war sehr stark auf das Produkt ausgerichtet.
Genau.
Wir nehmen einfach diese erweiterte Sichtweise ein. Was sie taten, war Abfall zu reduzieren. Sie verstanden die Bedeutung von Qualität, weil es Abfall reduzieren würde. Sie verstanden die Wichtigkeit, Ressourcen sparsam einzusetzen, sie gut zu nutzen, genau zur rechten Zeit. So würden wir tatsächlich, ihr wisst, in diesen Fällen die Rentabilität des Geschäfts verbessern. Aber all das hatte auch gute Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit, oder? Höhere Qualität ist nachhaltiger, nicht wahr? Und wir erweitern diese Sichtweise nur.
Ja, du redest von einer sehr effizienten Denkweise, die aber durchgängig von Anfang bis Ende umgesetzt wird.
Durchgängig vom Kunden her gedacht, das ist es. Das ist
Lean und Ende zu Ende. Kundenorientiert denken.
Der Kunde steht wieder im Mittelpunkt. Genau das ist es. Das ist eine hervorragende Art, sich zu konzentrieren. Also ich denke, wenn wir die Dinge in solchen Worten neu fassen, dann werden die Leute es schneller verstehen und wir werden diesen Widerstand nicht haben. Ich sehe wirklich niemanden aus der Republikanischen Partei, der sich dem widersetzen würde, wenn du es so formulierst.
Ja, einverstanden. Und wie machen wir das?
Ich würde das gerne aus der Politik heraushalten. Jedes Mal, wenn wir es vorstellen, ist es völlig unerheblich, welche politischen Ansichten die Leute haben. Sobald sie unsere Botschaft hören, sagen sie, ich verstehe es, damit kann ich mich voll und ganz identifizieren. Und genau das möchten wir wirklich gerne erreichen.
Das klingt ja wirklich sehr gut. Wie stellst du das in deinem Buch dar?
Ich glaube, im Buch nehmen wir weniger dieser philosophischen Haltungen ein, weil wir, ob zum Guten oder Schlechten, uns von all dieser Politik fernhalten wollten. Und wir wollten einfach nur zur Botschaft gelangen, was schiefgelaufen ist und wie man es besser machen kann. Aber es hat immer noch die Nachhaltigkeitsobertöne in sich.
Ich weiß also nicht, wie die Reaktion ausfallen wird. Ja? Dort eine ganze Menge Leute werden sagen, schon wieder ein Nachhaltigkeitsbuch, das will ich gar nicht lesen. Es ist durchaus möglich, dass wir in diese Falle tappen, oder?
Wenn ich es neu fassen und dieses Buch noch einmal schreiben müsste, würde ich es wahrscheinlich Lean Customer Back and Geht und Expanded Lean nennen, weil dem wirklich jeder zustimmen würde. Wir haben uns ganz bewusst von philosophischen Debatten ferngehalten, um nicht abzulenken.
Wir haben uns, auch ganz bewusst davon ferngehalten, weil wir das Gefühl hatten, dass das Hunderte von Büchern bereits vermittelt haben. Sei gut, mach dies, tu es für deine Kinder, tu es für... Deshalb haben wir uns bewusst davon ferngehalten und wir wurden sehr praktisch und sagten dann, die Fragen waren falsch gestellt. Stell die richtige Frage. Hier sind drei Wege, wie du es machen kannst.
Sehr gut. Und sind darin auch Rezepte enthalten oder ist das etwas, das wir vielleicht noch separat besprechen müssten?
Ich denke, was wir haben, sind viele Fallstudien, aber das Rezeptbuch ist im Kommen. Was ich damit meine, ist, dass wir der Meinung sind, ein Playbook erstellen zu müssen. Wenn Sie diese Reise antreten möchten, hier ist der Punkt, an dem Sie beginnen. Und hier sind die 6 Schritte, die Sie durchlaufen müssen, um Produktresonanz zu erreichen. Und hier sind die 6, 7 Schritte, die Sie durchlaufen müssen, um den Kundennutzen zu erhöhen. Dieses Playbook haben wir noch nicht erstellt. Wir sind gerade dabei, das zu tun.
Sehr schön. Vielen herzlichen Dank. Damit habt ihr den Grundstein für Clean Winners 2.0 bereits gelegt.
Dankeschön. Danke, Michael. Sehr freundlich von dir, uns in die Sendung einzuladen.
Wann genau wird das Buch mit dem Titel Clean Winners herausgegeben werden?
Also, das Buch wird am 22. März 2026 veröffentlicht werden. Kleiner Tipp, man kann es jetzt schon bei Amazon oder in anderen Buchhandlungen vorbestellen.
Damit sind wir nun am Ende dieser Episode 21 angelangt und ich möchte mich ganz herzlich bei Frederik und Gautam bedanken dafür, dass ihr uns gemeinsam einen tiefen Einblick in dieses Thema gegeben haben.
Michael, es war mir ein Vergnügen. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Michael. Es war mir wirklich eine große Ehre, heute teilnehmen zu dürfen. Ich glaube, wenn wir im Bereich der Nachhaltigkeit wirklich etwas bewegen können, dann werden wir enorme Fortschritte erzielen. Hoffentlich war es für unsere Zuhörer gut investierte Zeit.
Dankeschön an alle und bitte die Sendung abonnieren. Es bleibt spannend.